NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um Resistenzen gehen. Ein vielfältiges Thema. Gegen bestimmte Krankheiten wären wir vielleicht gerne resistent, so wie manche Tiere. Gegen die Wirkung von Antibiotika allerdings nicht. In der Regel sind aber nicht wir diejenigen, die Resistenzen gegen diese Medikamente entwickeln, sondern es sind vielmehr die Bakterien, die resistent werden. Die sind nämlich wahre Überlebenskünstler und können sich den Bedingungen, die sie in ihrer Umwelt erwarten, sehr schnell anpassen. Ein großes Problem, das in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Einige Keime haben sich so verändert, dass sie gegen fast alle Antibiotika resistent geworden sind. Bevor wir uns mit solchen und auch anderen Resistenzen beschäftigen, wollen wir den Blick noch auf ein anderes Thema werfen. Und zwar auf ein nicht gerade angenehmes, das so mancher von uns kennt. Juckreiz. Schon nach einem Mückenstich ist das Jucken lästig, aber glücklicherweise vergeht es ja auch wieder. Menschen, die aber krankheitsbedingt unter einem ständigen Juckreiz leiden, haben es deutlich schwerer. Die Haut juckt und juckt und juckt. Und das Tag für Tag. Nicht wenige Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Nämlich etwa 13% aller Erwachsenen. Eine Forschergruppe in Münster will neue Therapien dagegen entwickeln. Annette Eversberg berichtet.
Warum die Haut nach einem Mückenstich juckt, lässt sich für Sonja Stender, Leiterin des Kompetenzzentrums chronischer Pruritus am Universitätsklinikum Münster, scheinbar einfach erklären.
Es ist der Stoff, den die Mücken hineingeben. An unterschiedlichen Stellen hat der eine Funktion, einmal natürlich am Gefäßsystem, dann am Blut selber, dass das Blut nicht gerinnt. Aber es scheint auch dazu zu führen, dass bestimmte Allergiezellen, die Mastzellen, dass die ihre Substanzen ausschütten. Und deshalb hat man auch dann so eine kleine Quaddel.
Denn der Botenstoff Histamin wird ausgeschüttet und die Stelle schwillt an und juckt. Erst wenn die entzündliche Schwellung wieder verschwunden ist, lässt auch der Juckreiz nach. Bei der stark juckenden Neurodermitis ist das nicht so einfach, sagt Martin Schmelz von der Universitätsmedizin Mannheim.
Bei der Neurodermitis ist es so, dass wir dort als zentrales Problem der Patienten den Juckreiz haben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen, das haben wir nicht verstanden. Wir wissen nicht genau, aus welchem Grunde es zu einem starken oder weniger starken Juckreiz kommt bei diesen Patienten. Und deshalb haben wir auch für die Behandlung derzeit nur eigentlich indirekte Möglichkeiten. Also eine Unterdrückung der Entzündung führt dann zu einer Reduktion vom Juckreiz.
Doch es kann sogar noch schlimmer kommen. Denn es gibt auch Patienten, so Sonja Stender, die sogar nach dem Abheilen der Haut noch über Juckreiz klagen.
Und diese Mechanismen, die interessieren uns jetzt, weil wir sagen, da passiert irgendwas in der Haut oder im Gehirn, was wir Chronifizierung nennen, also wo sich das Symptom verselbstständigt, und das wollen wir erforschen.
Juckreiz ist ein komplexes Phänomen. Auch Erkrankungen von Leber, Nieren oder Diabetes können Juckreiz auslösen. Deshalb sind nicht nur Dermatologen an der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschergruppe beteiligt, auch Intensivmediziner, Radiologen, Schmerzforscher und sogar Hirnforscher wie Bettina Pfleiderer von der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Heute kann man auf jeden Fall schon sehen, wie das Gehirn reagiert, wenn man experimentell Juckreiz macht. Und das hilft sehr für Patienten zu verstehen, wie reagiert mein Gehirn anders auf den gleichen Reiz.
Bettina Pfleiderer kann drei Areale beschreiben, in denen sich zeigt, wie der Juckreiz vom Gehirn verarbeitet wird.
Das erste ist ein System, das mit Bewegung zu tun hat. Patienten kratzen, kann man sehr gut sehen, denn es hat eine stärkere Aktivität dann. Es gibt das zweite System, das hat mit Gefühlen zu tun. Wie reagiert man auf Juckreiz? Viele Menschen empfinden das als sehr belastend und reagieren dann mit negativen Empfindungen. Und das dritte System hat etwas damit zu tun, wie empfindlich reagiere ich auf Reize. Und Menschen, die einfach Juckreiz empfinden oder auch schon länger Juckreiz empfinden, reagieren einfach viel stärker als Menschen ohne Juckreiz auf den gleichen Reiz.
Beim Juckreiz zeigt sich auch, dass er ähnlich verarbeitet wird wie der Schmerz. Ist er einmal da, leitet er einen Lernprozess ein, sagt Martin Schmelz, Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft.
Das Gehirn selber und auch das Rückenmark lernt. Das heißt, wir sind nicht einfach nur ein Computer, der mit einem festen Programm ausgestattet ist, sondern das erneuert sich ständig. Und so ein chronischer Juckreiz wird auch die Empfindung und die Verarbeitung im Gehirn ändern. Und damit haben wir ein Wechselspiel zwischen der Haut selber und unserem Gehirn. Und das steuert natürlich auch die Freisetzung von Hormonen, die wiederum rückwirken können auf die Haut.
Eine Forschergruppe von Pharmakologen und Toxikologen an der Universität Zürich hat gerade im Tiermodell herausgefunden, wie man diesen Lernprozess ein Stück weit blockieren kann. Ihnen ist es gelungen, jene Nervenzellen im Rückenmark zu stärken, die verhindern, dass die Juckreizsignale ans Gehirn weitergeleitet werden. Blockieren, sagt auch die Forschungsleiterin Sonja Stender von der Universitätshautklinik Münster, ist ein wichtiger Weg, neue Therapien zu entwickeln. Aber die dafür notwendigen Medikamente müssen so beschaffen sein, betont Martin Schmelz, dass es keine unerwünschten Nebenwirkungen gibt.
Schwierigkeit natürlich ist dann noch, wenn man so einen Kandidaten hat und man gibt es einem Menschen, sind natürlich auch alle Nervenzellen dann konfrontiert mit dieser Substanz, sodass wir dann Glück haben müssen, dass wirklich die Zellen, die wir erwischen wollen, die empfindlichsten sind und wir nicht sonst wo im Gehirn noch andere Wirkungen erzeugen, die wir gar nicht haben wollen. Das ist natürlich beim Menschen sehr viel schwerer als beim Nagetier.
Die Forschergruppe um Martin Schmelz, Bettina Pfleiderer und Forschungsleiterin Sonja Stender hoffen aber, mit möglichen Therapien gegen den Juckreiz noch viel früher ansetzen zu können, so dass der Juckreiz überhaupt gar nicht erst entsteht.
Wir wissen, das ist eine Schlacht auf allen Ebenen. Ich als Dermatologin konzentriere mich natürlich sehr auf die Haut und ich weiß, Hautbarriere, damit fängt es an, also mit einer trockenen Haut. Dann die oberste Hautschicht, die Nervenfasern, die werden aktiviert, die Nervenfasern fangen an zu wachsen, die fangen an sich zu verändern. Und wenn erstmal so eine Strukturänderung da ist, das ist wieder schwierig rückgängig zu machen. Wir wollen, dass Juckreiz gar nicht mehr so lange besteht, sondern dass er viel schneller therapiert wird.
Das war ein Beitrag von Annette Ebersberg.
Your eyes are blind. I am cold and I'm tired. Illusions in your hands, under your feet and on your tongue. You're my poison. So, oh, oh. For a such a long time. So, oh, oh, just let me go. Oh, oh. You'll never know. Oh, oh. I have been your soul.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Maya Fadiva. Die CD heißt Chameleon. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den Resistenzen. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass sich für den Menschen positive, aber auch negative Resistenzen entwickelt haben. Eines der wirklich großen Probleme für uns ist die Entwicklung von multiresistenten Bakterien. Auf viele Antibiotika reagieren sie nicht mehr, was für uns heißt, dass sich manche Infektionen sehr viel schlechter behandeln lassen als früher. Die Erreger tragen inzwischen Gene in sich, die sich zur Wehr setzen gegen die Medikamente. Forscher aus Jena haben verschiedene Tests entwickelt, mit denen solche Resistenzen untersucht werden können. Welches Bakterium reagiert auf welche Medikamente nicht mehr? In Pakistan wurde einer der Tests nun ausprobiert. Denn dort sind multiresistente Bakterienstämme in der Bevölkerung sehr verbreitet. Und tatsächlich, nach den Ergebnissen der Forscher, konnte mit dem Test ziemlich genau herausgefunden werden, worauf die Bakterien, die untersucht wurden, nicht mehr reagierten. Michael Kurt über diesen und weitere Tests, die die Forscher in Jena entwickelt haben.
Insbesondere auf den Intensivstationen von Krankenhäusern sind multiresistente Bakterien eine große Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen, weil sie nur schwer und in vielen Fällen sogar gar nicht mit Antibiotika bekämpft werden können. Infektognostik, ein Forschungsverbund in Jena, hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, neuartige diagnostische Methoden zu entwickeln, mit denen Erreger genauer untersucht werden können. Gibt es Schwachstellen in ihrer Abwehr gegen Medikamente? Auf diese Frage wollen die Forscher in Jena mit neuartigen Tests nun schneller Antwort finden und damit die Bakterien leichter beseitigen. Denn die multiresistenten Erreger werden zu einem immer größeren Problem, sagt Michael Bauer, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Jena.
Momentan kämpfen wir vor allen Dingen mit der Ausbreitung von Bakterien, die sich nicht nur gegen die gebräuchlichen Antibiotika, sondern auch Reserveantibiotika wehren können.
Jetzt wurde in einer klinischen Studie in Pakistan erfolgreich ein neues Verfahren der Jenaer Forscher getestet, mit dem schnell und auch kostengünstig die Gene in Bakterien entdeckt werden können, die für die Resistenz gegen bestimmte Antibiotika verantwortlich sind. Damit weiß man mit 98%iger Sicherheit, welche Antibiotika wirkungslos wären. Ein großer Vorteil dieses Tests, er entdeckt auch die Resistenzen gegen sogenannte Reserveantibiotika.
Das sind Antibiotika, die sind wegen ihrer Nebenwirkungen in den 60er Jahren durch die besseren Antibiotika, die heute unwirksam werden, ersetzt worden. Das heißt, es ist keine gute Entwicklung. Und wir können diesen Kampf durch Reserve für die Reserve, den Kampf können wir so nicht gewinnen.
Daher kann es auch in Zukunft nicht mehr um die Entwicklung neuer Antibiotika gehen, sagt Bauer. Das Wichtigste sei eine exakte Diagnose der wenigen Schwachstellen multiresistenter Erreger. Und diese Diagnose muss schnell erfolgen, ehe sich die Infektion gefährlich ausbreiten kann. Doch die Realität in deutschen Krankenhäusern sieht derzeit anders aus. Bis zu 5 Tage kann die Zeitspanne zwischen der Verdachtsdiagnose und einer zielgerichteten Therapie dauern, denn die Diagnostik von resistenten Bakterien beruht auf zeitaufwendigen Kulturverfahren, bevor die Analyse starten kann. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit stehen daher Schnelltests. Das Ziel, Verfahren, mit denen in 2 bis 3 Stunden festgestellt werden kann, welche Antibiotika wirkungslos wären und welche Leben retten können. Ein weiterer Test, den die Forscher in Jena entwickelt haben, soll das jetzt leisten und wurde bereits zum Patent angemeldet, erklärt Jürgen Popp, Leiter des Forschungscampus Jena.
Wir nehmen die Bakterien direkt aus dem Patienten heraus und lassen dann die Bakterien direkt wechselwirken auf einem speziell entwickelten Chip. Wir gehen mit Laserlicht auf die Bakterien und können dort in kürzester Zeit sehen, liegt eine Resistenz vor oder liegt keine vor. Und das ganze Verfahren momentan läuft eben in 3,5 Stunden ab.
Die Forscher arbeiten aber an ganz unterschiedlichen Tests, mit denen sie die Resistenzen herausfinden und die Schwachpunkte bei den Erregern entschlüsseln wollen. Tests, die schnell die Erbsubstanz eines Erregers zeigen. Bei anderen geht es darum, schnell die genaue Reaktion von Antibiotika auf Erreger zu untersuchen. Jürgen Popp ist optimistisch, dass sich bald die Erfolge einstellen werden.
Ich gehe davon aus, dass im Endeffekt in den nächsten 5 Jahren doch eine Vielzahl von neuen Verfahren auf den Markt kommen werden, die durchaus unterschiedlich sind, aber alle den Vorteil mit sich bringen, dass wir im Endeffekt in ein Zeitfenster reinkommen, was eben nur noch wenige Stunden für den Test benötigt und nicht mehr Tage.
Werden Infektionen nicht früh genug behandelt, entzünden sich Wunden, Augen oder Lungen, werden Harnwegs- oder Darmentzündungen ausgelöst, was gerade für geschwächte Patienten in Krankenhäusern bedrohlich ist. Aber nicht nur in Krankenhäusern. Multiresistente Bakterien sind mittlerweile in unserem Leben allgegenwärtig, so Michael Bauer vom Klinikum Jena.
Ja, wo kommen die natürlicherweise vor? Das geht bis hin zu Putenschnitzeln. Es gibt Untersuchungen aus Berlin zum Beispiel, dass über die Hälfte der Putenschnitzel mittlerweile unter Umständen mit solchen Bakterien besiedelt sind.
Die Gründe für diese Situation sind vielfältig. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Viehwirtschaft, aber auch bei der Behandlung von Krankheiten bei Menschen. Es werden zu schnell Breitbandantibiotika verordnet, anstatt solche, die speziell auf die Bakterien zugeschnitten sind und sie so gezielt bekämpfen. Genau dafür ist die Entwicklung von zuverlässigen Schnelltests besonders wichtig, sagt Bauer.
In diesem kritischen Fenster, wo ich die Therapie als Arzt einleiten muss, gerade in der Intensivmedizin, kann mir das Labor nicht sagen, welche Erreger und welche Resistenzen im Spiel sind. Und dann bleibt mir nur die Plausibilität der Abwägung, wie breit schieße ich auf diesen vermuteten Erreger, damit ich möglichst ihn nicht verpasse.
Und genau damit würde die Entwicklung multiresistenter Erreger beschleunigt werden. Die Schnelltests der Jenaer Forscher wären ein Weg, zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung treffen zu können.
Michael Kurt berichtete. Wir haben es eben gehört. Besonders in Kliniken sind Bakterien, die Resistenzen entwickelt haben, ein großes Problem. Denn wenn Antibiotika nicht mehr zuverlässig wirken können, kann es für die Patienten gefährlich werden. In Krankenhäusern kommen ja besonders viele Menschen auf engstem Raum zusammen, deren natürliches Abwehrsystem geschwächt ist, die für Infektionen also sehr anfällig sind. Für Bakterien, die Resistenzen entwickelt haben, also ideale Ausbreitungsbedingungen. Sie können sich viel leichter von einem Menschen zum nächsten übertragen. Damit das möglichst nicht passiert, herrschen in den Krankenhäusern natürlich strenge Hygieneregeln. Die Mediziner und Pfleger müssen ihre Hände immer wieder mit Desinfektionsmitteln reinigen, die in der Regel Ethanol, Propanol oder Isopropanol enthalten. Laut einer Studie aus Australien verlieren aber auch diese Mittel gegenüber manchen Keimen inzwischen ihre Wirkung. Werden die Bakterien jetzt sogar gegen Alkohol resistent? Ich habe mit Lutz Jatzwaug darüber gesprochen. Er ist Mikrobiologe, Professor am Universitätsklinikum in Dresden und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Herr Jatzwaug, es war ja ein bestimmter Stamm von Bakterien, nämlich Darmbakterien, die laut der Untersuchungen der Forscher in Australien nun nicht mehr nur gegen Antibiotikaresistenzen gezeigt haben, sondern auf Desinfektionsmittel auch nicht mehr reagiert haben. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis?
Diese australische Arbeitsgruppe hat bestimmte Darmkeime untersucht, kugelförmige Bakterien aus dem Darm, Enterokokken, und hat festgestellt, dass diese tolerant sind gegen 23-prozentiges Isopropanol, einem der Hauptwirkstoffe von Händedesinfektionsmitteln. Das ist außerordentlich interessant, denn solche Resistenzen sind bisher gegenüber anderen oberflächenaktiven Wirkstoffen von Desinfektionsmitteln beschrieben, allerdings noch nicht gegen Isopropanol. Man muss allerdings berücksichtigen, dass eine Resistenz gegen 23% Isopropanol keinesfalls eine Unwirksamkeit der Händedesinfektion bedeutet. Denn Händedesinfektionsmittel auf der Basis von Isopropanol werden immer in Konzentrationen von 60% aufwärts eingesetzt.
Und warum haben die Forscher in Australien das mit 23-prozentiger Lösung gemacht?
Ja, sie versuchen, eine Hypothese zu bestätigen, dass die Einführung der alkoholischen Händedesinfektionsmittel, die in Europa seit 100 Jahren üblich sind, im internationalen Raum in bestimmten Ländern aber erst seit 10 Jahren, dazu führt, dass Mikroorganismen sich an diese Wirkstoffe anpassen. Und diese Anpassung hat scheinbar stattgefunden, allerdings in einem Bereich der niedrigen Konzentration.
Aber die Forscher haben das Ganze ja auch nochmal in einem Tierversuch getestet. Es war ein Experiment mit Mäusen. Die Forscher haben dann Bakterien in Mäusekäfigen verteilt und die Käfige dann mit 70-prozentigem Alkohol gereinigt. Und auch da blieben ja die Bakterien am Leben, oder?
Ja, allerdings hat man dort eine Fläche von 450 Quadratzentimetern mit nicht mal einem Milliliter 70-prozentigen Isopropanol desinfiziert und hat tatsächlich festgestellt, dass in diesen Käfigen dann später diese bestimmten Keime häufig gefunden wurden. Allerdings muss man hier sagen, der Rückschluss, dass es sich um eine Resistenzentwicklung handelt, jetzt gegen 70-prozentiges Isopropanol, ist mutig. Es ist seit langem bekannt, dass man immer eine bestimmte Menge von Flüssigkeit aufbringen muss, um tatsächlich eine wirksame Flächendesinfektion hinzukriegen.
Also man hat das mit Tüchern oder mit Papier gereinigt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist durchaus üblich, dass man heute vorgetränkte Tücher benutzt für die Desinfektion und mit diesen Tüchern, die auch in allen deutschen Krankenhäusern eingesetzt werden, kleine Flächen desinfizierend abwischt. Betonung liegt auf kleine Flächen. Wenn ich natürlich dieses kleine Tüchlein mit wenig Flüssigkeit für eine zu große Fläche nutze, reicht die Menge des Desinfektionsmittels nicht aus.
Also Sie halten das in diesem Fall für wenig aussagekräftig?
Richtig. Also es sind interessante Ergebnisse, aber die bestätigen das, was wir eigentlich schon wissen, dass man mit zu wenig Desinfektionsmitteln keine ordentliche Flächendesinfektion erreichen kann.
Aber wie ist das denn generell mit Alkoholresistenzen bei Bakterien? Gibt es so etwas?
Es gibt primär alkoholresistente Formen von Bakterien. Das sind die Sporen von Bazillen und Clostridien. Alkoholresistenzen gegen 70-prozentiges Isopropanol, wie von dieser Arbeitsgruppe beschrieben, sind bisher nicht bekannt. Ich halte sie auch für schwer möglich, denn Isopropanol ab 60% denaturiert, verändert die Struktur der Proteine. Und zwar aller Proteine prinzipiell. Und es ist unmöglich für die Zelle, alle Proteine zu verändern.
Was die Resistenzen von Bakterien gegenüber Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis betrifft, Gibt es einen Unterschied, ob es sich nun um ein ethanolhaltiges oder ein isopropanolhaltiges Mittel handelt?
Sicher. Bakterien sind besser zu desinfizieren mit langkettigen Alkoholen, also Propanol, besser als Isopropanol, besser als Ethanol. Deshalb ist die Mindestkonzentration von Propanol 40%, Isopropanol ab 60%, Ethanol eher 70%.
Halten Sie es auf lange Sicht für möglich, dass sich eine solche Toleranz oder Resistenz gegenüber Alkohol, also auch hochdosiertem Alkohol, irgendwann im Erbgut aller Bakterien festsetzt, wir also irgendwann doch auf andere Desinfektionsmittel zurückgreifen müssen?
Da Alkohole in hohen Konzentrationen alle Proteine denaturieren, halte ich es für unmöglich, dass es eine Resistenzentwicklung in diesem Sinne gibt, weil sie ja alle Zellproteine verändern müssten. Man kann Bakterien in gewissem Sinne durch Kontakt mit Desinfektionswirkstoffen dazu bringen, dass sie resistenter werden, resistent züchten. Allerdings bei vielen Wirkstoffen, bei den meisten nicht in Konzentrationen, die für die praktische Desinfektion genutzt werden. Antibiotikaresistenzen ist ein weltweites Problem, wo es Hinweise der WHO, der Bundesregierung, des Robert-Koch-Instituts gibt. Die Desinfektionsmittelresistenz für Mikroorganismen ist es im Krankenhaus derzeit mit relativer Sicherheit nicht.
Das war Lutz Jatzwaug, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
Walking down the street, what a fancy dress in the shop window. Fits like a glove and the matching jacket that's on the hanger too. An ice cream shop with the best sorts of ice. Usually, no, I wouldn't think twice. But one ball shouldn't matter. But which one should I take?
Vanilla, strawberry, lemon, and a little bit of cream, yeah.
I shouldn't, I wouldn't be allowed.
Resistenzen sind nicht grundsätzlich etwas Negatives. Lebewesen entwickeln sie im Laufe der Evolution, weil sie vorteilhaft für sie sind, weil sie die Chance zum Überleben vergrößern. Und so haben auch manche Tiere Resistenzen entwickelt, um die wir sie bislang noch beneiden können. Nämlich zum Beispiel Elefanten oder auch Schildkröten oder Nacktmulle. Hartmut Grawe über Resistenzen von Tieren, die wir gerne auch hätten.
Der eine ist groß, majestätisch und bei uns Menschen sehr beliebt. Der andere ist klein, lebt in Finsternis unter der Erde und wirkt nach unseren Maßstäben ungewöhnlich hässlich.
Der Nacktmull ist ein kleines Nagetier, so etwa von der Größe und von dem Gewicht einer Maus. Allerdings hat er kaum Körperbehaarung und ansonsten sind sehr prominent seine großen Nagezähne. Die vier Zähne, die er vorne am Mund außerhalb des Mundes trägt.
Susanne Holze erforschte am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin die Biologie der nackten Nager, die eine beneidenswerte Eigenschaft mit den Elefanten teilen. Tiere beider Familien werden extrem selten krank.
Wir haben 350 Nacktmulle seit etwa 10 Jahren bei uns am Institut. Und das Auftreten von Krankheiten ist extrem selten. Und dass mal ein großes erwachsenes Tier an etwas anderem als Bissverletzungen stirbt, kommt fast nicht vor.
Diese Resistenzen sind außergewöhnlich, wie auch das Sozialleben der Tiere, die eigentlich im Boden Ostafrikas leben.
Es gibt eine Königin, die die Reproduktion für die gesamte Kolonie übernimmt und alle Nachkommen hervorbringt, mit 1 bis 3 männlichen Individuen, die sich Pascha nennen. Und alle anderen Tiere in der Kolonie, männliche und weibliche, sind Arbeiter.
Was ist das Geheimnis der Nacktmulle? Weltweit wollen Forschungsgruppen herausfinden, warum diese Tiere nahezu nie an Krebs erkranken und bis ins hohe Alter fit bleiben. Auch der Biologe Alessandro Ori vom Leibniz-Institut für Altersforschung in Jena sucht mit seiner Gruppe nach Hinweisen.
In Relation zu ihrer Körpergröße leben Nacktmulle viel länger als beispielsweise ihre Verwandten, die Meerschweinchen, die rund 10 Jahre alt werden. Nacktmulle dagegen leben 30 Jahre.
Oder noch deutlich länger. Die Forscher wissen das nicht genau, da Nacktmulle erst seit einigen Jahrzehnten in Laboren gehalten werden. Ori hat zusammen mit seinen Kollegen in Berlin die Stoffwechselprozesse in der Leber der Nacktmulle mit denen der Meerschweinchen verglichen.
Das Ergebnis war, dass sich der Nacktmull in bestimmten Organellen der Zellen unterscheidet, den Mitochondrien.
Sind Nacktmulle resistent gegen das Altern? Stoffwechselvorgänge in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, beeinflussen bei vielen Lebewesen den Alterungsprozess. Wie sich herausstellte, altern auch Nacktmulle irgendwann, was dann aber besonders interessante Konsequenzen hat.
We see a decrease of all the enzymes that are responsible.
Wir beobachten einen Abbau jener Enzyme, die für die Zersetzung giftiger Substanzen verantwortlich sind. Und genau dieselben Moleküle werden bei Menschen mit zunehmendem Alter abgebaut.
Also ich denke durchaus, dass es im Rahmen des Möglichen ist, dass man Prozesse entdeckt, die auch auf den Menschen übertragbar sind, weil die grundlegenden biochemischen Signalwege bei den Säugetieren relativ ähnlich sind.
Eine Hoffnung, die Susanne Holze mit Kollegen in den USA teilt, die die Resistenzen verschiedener Tiere, wie zum Beispiel des Elefanten, gegen Krebs erforschen.
Der Nacktmull wird durch andere Mechanismen vor Krebs geschützt als der Elefant. Wir sehen uns die Schutzmechanismen gegen Krebs bei verschiedenen Tierarten an, auch in Walen. Wir glauben, dass sie jeweils einzigartig für eine Tierart sind.
Die Wissenschaftler um die Genetikerin Lisa Abaglan an der Universität von Utah vermuten, dass die Evolution sehr unterschiedliche Wege beschritten hat, um einer Art durch Gesundheit und langes Leben einen Vorsprung zu verschaffen. Die Krebsresistenz der Elefanten scheint von Abschnitten der Erbanlagen zu stammen, die man in verwandter Form auch in jedem von uns findet.
Elefanten haben interessanterweise gleich mehrere Schutzmechanismen gegen Krebs. Auch Fledermäuse sind sehr interessant, was die Krebsresistenz angeht. Ebenso die Galapagos-Schildkröte, die in ihrem sehr langen Leben seltener an Krebs erkrankt, als man vermuten würde. Es gibt viele Beispiele.
Die US-Wissenschaftler wollen möglichst viele Ansätze der Natur in der Entwicklung von Resistenzen gegen verschiedene Krankheiten studieren und verstehen. Und sie hoffen, wie die Nacktmullforscher, auf Erkenntnisse, die irgendwann uns Menschen zu einem längeren und vor allem gesünderen Leben verhelfen können.
Hartmut Grave berichtete über beneidenswerte Resistenzen von Tieren.
Morning took away my baby, leaving me with shame. Why you wanna ring the streets? I'm forced to wait here. My heart is in chains. Save a little love for me. It's became an expectation, driving me insane. Why you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. You go and you go, I'm coming, you go. What can I do to make you know that you're my symphony?
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Nicht nur Tiere, auch Pflanzen schaffen es immer wieder, Resistenzen gegen die für sie schädlichen Einflüsse zu entwickeln. Und einen besonders schädlichen Einfluss für Pflanzen hat eine Art von Parasiten, die überall auf der Erde vorkommt. Tiere, die winzig klein sind, weiß, manchmal auch fast farblos, also eher unauffällig und doch Pflanzen ganz schön zusetzen können. Fadenwürmer. In der Landwirtschaft ein großes Problem, denn diese winzigen Parasiten befallen auch Nutzpflanzen. Jedes Jahr haben Landwirte dadurch im Durchschnitt Ernteeinbußen von 10%. Darum versuchen Züchter immer wieder, Pflanzensorten zu entwickeln, die über ein natürliches Abwehrsystem gegen die Fadenwürmer verfügen. Agrarwissenschaftler vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen überprüfen dann die Neukreationen der Züchter, um herauszufinden, ob sie tatsächlich resistent gegen die Fadenwürmer sind. Carmen Wojcik war bei solchen Tests dabei.
Dutzende Kartoffelpflanzen wachsen im Gewächshaus auf dem Gelände des Bundesforschungsinstituts, dem Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Einige Pflanzen sind schon etwas größer, andere blühen auch in schönem lila Farbton. Und dann gibt es hier auch noch kleinere Pflanzen, die in kleinen Plastiktöpfchen herangezogen werden. Eines dieser kleinen Plastiktöpfchen nimmt der Agrarwissenschaftler Sebastian Kiefnick jetzt und er schüttelt das zarte Pflänzchen mitsamt der Erde vorsichtig heraus, denn er will es gleich im Labor genauer untersuchen. Er will Fadenwürmer zählen. Also das sind so kleine Parasiten, die den Pflanzen Wasser und Nährstoffe entziehen und sie so erheblich schwächen. Im schlimmsten Fall können Fadenwürmer bis zu 50% der gesamten Ernte vernichten.
Die neuen Pflanzen, die wir hier testen und die ja zur neuen Sorte entwickelt werden, die müssen verhindern, dass sich unsere Fadenwürmer im Feld nachher, wenn der Produzent die Kartoffeln anbaut, vermehren. Chemische Mittel stehen uns nicht mehr zur Verfügung, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und dadurch haben wir als einzige Möglichkeit, resistente Pflanzen einzusetzen. Die Pflanze ist in der Lage, die Zellen, die die Nematoden, die Fadenwürmer benutzen, um sich zu ernähren, absterben zu lassen.
Also das heißt, Ihre Aufgabe eben aus diesen neuen Sorten, die rauszufinden, die eben dieses natürliche Abwehrsystem gegenüber diesen Fadenwürmern besitzt.
Genau. Und die Ergebnisse werden im Bundessortenab mitgeteilt und dann werden diese auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und damit steht offiziell fest, diese Sorte hat die Eigenschaften, einen Fadenwurm im Feld tatsächlich zu 99% zu unterdrücken.
Wenn ich mir dieses Pflänzchen hier angucke, das ist jetzt ja vollständig aus dem Töpfchen hier rausgeschüttelt. Auf dem Tisch liegt das mit etwas Erde. Da kann ich jetzt aber gar keine Fadenwürmer erkennen. Wie wollen Sie die denn da jetzt bloß zählen?
Ja, in der Erde können wir sie nicht erkennen, weil die abgestorbenen Weibchen, das ist das, was wir zählen wollen, sind braun. Das Substrat ist auch braun, das ist so eine Testerde. Dazu müssen wir halt die Wurzeln waschen, um zu erkennen, ob sich an diesen Wurzeln tatsächlich neue Weibchen dann gebildet haben.
Genau, also da gehen wir jetzt aus dem Gewächshaus heraus ins Labor. Das Pflänzchen nehmen wir hier mit.
Das ist jetzt unser Extraktionsgerät und die Nematodenweibchen, die wir jetzt auch möglichst finden wollen, sind so leicht, dass sie oben schwimmen. Also wie ein Korken auf dem Wasser. Dazu müssen wir das Gerät kurz mit Wasser füllen. So, jetzt können wir oben die Probe einfüllen.
Also es sieht ein bisschen so aus wie so eine große Kaffeemaschine.
Und dann müssen wir nur den Startknopf drücken und dann geht das Ganze jetzt ein bisschen los mit einer Hochdruckpumpe. Die sprüht oben Wasser auf die Probe, damit sie sich auflöst, damit das alles schön verteilt wird und wir praktisch eine Lösung herstellen von den Proben. Das Gerät füllt sich langsam mit Wasser und man sieht, dass die schweren Teile nach unten sinken. Die brauchen wir nicht, das ist Sand oder große Wurzelstücke. Und alles, was leicht ist, wird hochgeschwemmt und wird dann gesammelt über ein Sieb.
Also es sieht aus wie so beim Goldwaschen, ne? Also, aber die Fadenwürmer kann man da jetzt auch nicht erkennen. Also da sind so ein paar schwarze Punkte, helle Punkte, aber das sind Wurzelstückchen und Sandkörner. Ja, da gehen jetzt einige Liter durch. Wenn da jetzt also Fadenwürmer an der neuen Kartoffelsorte hier zu finden sind, ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen. Denn dann ist die Pflanze gegen den Feind nicht gewappnet. Wenn Sie jetzt aber keine oder nur sehr wenige in der Erde und an der Pflanze finden, heißt das, dass diese Pflanze hier resistent ist und sich gegen die vor 12 Wochen mit den Parasiten geimpfte Kartoffelsorte erfolgreich wehren konnte. So, sieht aus, als wäre die Waschprozedur fertig.
Ja, die Probe wird jetzt in einen Filter gespült.
Das sind jetzt hier wirklich kleine Kaffeefilter.
Das sehen aus wie kleine Kaffeefilter. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir das Wasser jetzt ablaufen lassen können und am Ende eine relativ saubere Probe haben. Ja, dann gehen wir jetzt in den Auswertungsraum. Das ist das Stereomikroskop und da sehen wir dann diese Probe schon.
Jetzt kommt da wieder noch ein kleiner Schluck Wasser drauf.
Genau, ist einfach nur dazu da, dass wir die Probe gut verteilen, genau. Sodass wir nachher auch aus diesen kleinen Stückchen Wurzeln und Erdresten auch sehen können, ob sich darunter noch ein Weibchen versteckt. Ah, ja. Die sind relativ robust, das ist ja ein abgestorbenes Weibchen und die Außenhaut sozusagen des Weibchens ist sehr robust und schützt die Eier, sodass sie möglichst lange im Boden überleben können. Und warten dort, bis wieder eine neue Kartoffelpflanze gepflanzt ist. Und erst dann schlüpfen sie aus diesen abgestorbenen Weibchen und infizieren die neue Pflanze.
So, jetzt gucke ich auch mal. Sieht aus wie kleine Kaffeetropfen, in dieser Vergrößerung jetzt hier zumindest.
Und man sieht, sie sind sehr rund und haben so eine kleine Spitze. Diese kleine Spitze ist eigentlich der Kopf des Weibchens.
So, jetzt haben Sie da schon so 1, 2, 3, 4, 5 an die Seite gelegt mit der Pinzette.
Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Alles unter 10, 9 Weibchen pro Wurzelsystem ist eigentlich ein Kandidat, der schon sehr vielversprechend ist.
Gut, also vielleicht kommt ja diese Sorte tatsächlich bald auf den Markt. Also das hängt ganz vom Ergebnis der Agrarwissenschaftler hier am Julius-Kühn-Institut ab. Und ich wüsste dann auch schon einen Namen für die neue Kartoffelsorte. Wie wäre es denn mit Carmen?
Ja, da müssen Sie die Züchter fragen. Aber ich denke, Carmen würde sich schon ganz gut machen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von WR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Um für den Menschen positive, aber auch negative Fälle von Resistenzen ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Im letzten Beitrag ging es da speziell um Nutzpflanzen. Und die werden uns auch gleich weiter beschäftigen. Welche Chancen gibt es Nutzpflanzen in Zeiten des Klimawandels und der damit zusammenhängenden Versalzung von den Böden weiterhin erfolgreich anzubauen? I got my coconut, not in my pocket. I wanna take it to New York. I got my coconut, not in my pocket. And it is grooving here and far. I'd like to give this rhythm to the world. So hello, hello, New York. I'll see you soon. Woo! There I'll be. Girl, with my coconut nut song, it will be a big surprise. So I will show you if I might. Eins steht fest: Wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, wird der Meeresspiegel zunehmend ansteigen. Eine Folge davon wird die Versalzung der Böden sein. Forscher suchen deshalb bereits jetzt nach neuen Möglichkeiten, Nutzpflanzen anzubauen. Welches Gemüse würde in einer stark salzigen Umgebung wachsen? Das testen Wissenschaftler gerade in einem europaweiten Forschungsprojekt. Christoph Kersting war dort und hat schon einmal ausgetestet, wie das Gemüse der Zukunft schmecken könnte.
Moin, moin. Moin. Ja, wir kommen hier jetzt gerade in die Nähe unseres Pomariums. Das Ökowerk verfügt über einen friesischen Obstgarten mit dem Schwerpunkt Apfelsorten. Wir haben hier über 650 verschiedene Apfelsorten kultiviert.
Detlef Stang beim allmorgendlichen Gang über das Gelände des Ökowerks Emden. Stang ist der Chef des Umweltbildungszentrums und pflückt im Vorbeigehen noch eine Handvoll Zwetschgen und Brombeeren. Am Ende betritt er ein unscheinbares Gewächshaus am Rand des Geländes. In 5 Reihen sind hier unterschiedliche Pflanzenkulturen angebaut. Einige erinnern an Salat, andere eher an Unkraut.
Hier haben wir verschiedene Pflanzen, die eben sich alle durch ihre Salzverträglichkeit auszeichnen, angebaut. Wir versuchen herauszufinden, ist der Anbau, ist die Anzucht schwierig? Was müssen für Faktoren bedacht werden? Wenn sie sich positiv gestalten, was kann daran von verwertet werden? Was kann man daraus machen? Wie kann man es zubereiten? Kann man es eventuell konservieren?
Stangs Liebling steht in der Reihe ganz rechts. Ein algenartiges, dunkelgrünes Strauchgewächs, das bis etwa 20 cm aus dem Boden ragt.
Wir haben hier den Queller und wir nehmen dann die obersten Spitzen. So, da beißt man rein und das ist wie eine lebendige Salzstange, will ich mal sagen. Sie können selber mal probieren.
Ja, ich probiere es mal. Es ist richtig salzig.
Es ist sehr schmackhaft. Also es eignet sich sehr gut als Beilage für Salate, in Suppen. Also es gibt eine ganz besondere Note. Und man muss sehen, dieser Meeresspargel, wie man ihn auch nennt, denn das ist ja der europäische Queller, der ist einjährig und kommt eben auch aus dieser Region. Der ist eben an diese Salzverhältnisse ganz besonders angepasst. Also der Queller ist die einzige Pflanze, die auch mit Salz besser wächst als ohne.
Und das macht das fleischige Gewächs zu einer möglichen Nutzpflanze der Zukunft. Denn die Versalzung der Böden schreitet stetig voran. Ein Grund, der ansteigende Meeresspiegel.
Der Anstieg des Meeresspiegels wird hier oben bei uns in der Region anders aussehen als in anderen Gegenden, weil er wird unterirdisch kommen. Durch den zusätzlichen Druck auf dem Meer wird das Salzwasser viel weiter in die ufer- und flussnahen Gegenden gedrückt. Das wird man nicht sofort merken, das ist ein schleichender Prozess. Und das ist eigentlich das Tückische daran. Man wird im Laufe der Zeit feststellen, dass unsere traditionellen Kulturen wie Weizen, wie Mais oder Raps auf einmal nicht mehr gut wachsen. Man wird vielleicht sagen, so in diesem Jahr war der Regen zu wenig oder war zu viel oder was weiß ich nicht alles. Aber vielfach wird es bedingt sein durch den erhöhten Salzgehalt.
Und um auf ein solches Szenario vorbereitet zu sein, erforschen Wissenschaftler in 6 Nordsee-Anrainerstaaten die Salzresistenz bestimmter Pflanzensorten. In den Niederlanden etwa wird mit Kartoffeln experimentiert. in Schweden mit verschiedenen Weizensorten. Und Botaniker der Uni Würzburg untersuchen das getreideähnliche Quinoa aus Südamerika. Die meisten der Versuche laufen unter dem Dach des EU-Projekts CELFAR. Dass man Queller schmackhaft zubereiten kann, ist laut Agrarwissenschaftler Stang an sich nichts Neues. Früher sei das an der Nordsee ein Arme-Leute-Essen gewesen. Aber wie sich Queller wirtschaftlich sinnvoll anbauen lässt, damit habe sich bislang niemand ernsthaft beschäftigt. Darum werde es jetzt erforscht.
Wir haben eben auch festgestellt, dass er Schlick braucht und mit Schlick, also den Schlick, den wir aus der Ems nehmen, wesentlich besser wächst als ohne.
Weil nur im Schlick ein bestimmter Pilz vorkommt, mit dem der Queller in Symbiose lebt.
Ja, jetzt fängt es auch richtig an zu regnen. Gott sei Dank, wir brauchen den Regen so dringend.
Neben Queller baut Stang mit seinem Team auch Löffelkraut, Herzblattsalat oder die fischig schmeckende Austernpflanze an. Und auch das aus Namibia stammende Eiskraut, das im Geschmack an Sauerampfer erinnert. Namibia kennt Detlef Stang gut. Er hat dort und in vielen anderen afrikanischen Ländern als Entwicklungshelfer gearbeitet und weiß darum aus eigener Anschauung, dass die Versalzung von Böden nicht nur an der Nordseeküste ein Problem ist. Denn auch wo künstlich bewässert wird, bleiben die gelösten Salze am Ende im Boden zurück.
In vielen ariden Ländern, also in trockenen Ländern, wo man sich mit Bewässerung beschäftigt, ist die zunehmende Versalzung dieser Flächen eigentlich das Riesenproblem. Dort kann man sich teilweise nicht anders helfen, indem man diese Flächen dann brach liegen lässt über mehrere Jahre, dass die natürlichen Niederschläge dann die Salze in tiefere Bodenschichten auswaschen und dann eben mit Ernteausfällen zu rechnen ist.
So weit ist es in hiesigen Gefilden noch nicht. Zwar muss auch Detlef Stang, Queller und Co. künstlich bewässern, gleichzeitig aber auch den Boden zusätzlich mit Salz anreichern, damit der Meeresspargel sich wie zu Hause im Watt fühlt.
Christoph Kersting berichtete.
Maybe nothing is perfect. There's no real fairy tale. But my heart keeps on searching. Oh, why can't I find my holy grail? 'Cause love is like a legend that I hear about, waiting in the heavens like a distant cloud. It's far, it's deep, it's out of reach. Love is
Doping ist nicht nur ungesund, sondern auch unsportlich. Der eigentliche Fairplay-Gedanke des Sports geht dabei völlig verloren. Um zu gewährleisten, dass das nicht passiert, müssen sich Leistungssportler immer wieder strengen Dopingkontrollen stellen. Urinproben unter Aufsicht. Und das rund um die Uhr. Aber nicht selten gibt es trotzdem Manipulationen der Ergebnisse. Wie verlässlich sind solche Dopingtests eigentlich wirklich? Peter Kulakowski ist dieser Frage nachgegangen.
Auf der 7. Etage der Deutschen Sporthochschule in Köln geht es täglich zu wie in einem Chemielabor für Detektivarbeit. Die Forscher suchen dort nach Substanzen, in denen sich Stoffe befinden, die im Sport dazu genutzt werden könnten, höhere Leistungen zu erzielen.
Also wenn man eine Substanz zu sich nimmt, dann ist es so, dass die im Körper sich verändert wird vom Körper, damit sie besser ausgeschieden werden kann. Und das ist dann ein Metabolit der entsprechenden Substanz. Und wir sind im Dopingbereich natürlich immer an diesen Metaboliten interessiert, weil die sind, die wir im Urin tatsächlich finden zum Beispiel.
Hochkonzentriert betrachten Dr. Thomas Pieper und ein Kollege verschiedene Kurven und Grafiken auf mehreren Bildschirmen. Andere Kollegen laufen emsig mit gefüllten Reagenzgläsern von einem Raum in den nächsten. Die Dopingkontrolleure an der Kölner Sporthochschule sind in Fachkreisen für ihre detektivische Arbeit berühmt und bei Sportlern ebenso berüchtigt. Hier, in einem der ältesten Dopinglabore weltweit, ist es fast nie still. Chromatographen, Massenspektrometer, Autoklaven, Computer und Ähnliches laufen ständig auf Hochtouren. Der Leiter des biochemischen Labors an der Deutschen Sporthochschule, Professor Mario Tewis, und seine Mitarbeiter müssen mit allerfeinsten und hochmodernen Messinstrumenten den Dopingsündern und ihren Hilfsmitteln immer einen Schritt voraus sein. Eigentlich.
Was wir hier sehen, ist eines der nasschemischen Laboratorien, in denen
dopinganalytische Verfahren entwickelt werden. Hier werden Proben vorbereitet, hier werden Substanzen, die wir analysieren wollen, in Urinproben synthetisiert und charakterisiert, sodass wir alles, was wir brauchen für eine umfangreiche Dopinganalyse, auch innerhalb unseres Gebäudes haben.
Im Schnitt dauert die Untersuchung einer Probe auf Dopingsubstanzen etwa einen halben Arbeitstag. Manchmal weniger, manchmal aber auch länger. Vor allem dann, wenn nach Substanzen gefahndet wird, die die Analytik bislang nicht sofort erkennt. Neue Dopingmittel, die im Labor zusammengesetzt, schnell in Blut und Urin abgebaut und daher kaum nachweisbar sind. Präparate, um die sportliche Konkurrenz ganz unsportlich abhängen zu können, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Der illegale Dopingmarkt boomt. Es gibt immer neue, unbekannte Dopingsubstanzen, nach denen bislang noch nicht gezielt gesucht wurde. Ein Problem, dem sich die Dopingdetektive in Köln widmen.
Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Im Wesentlichen suchen wir natürlich nach Substanzen, die auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur aufgeführt sind. Das heißt Substanzen, die wir strukturell kennen. Aber es gibt auch immer wieder Herausforderungen in Form von Substanzen, die wir bis dato nicht kennen, nicht gekannt haben. Und das bedeutet, dass wir hier nach Strukturverwandtschaften oder nach Substanzen schauen müssen, die üblicherweise in Urinproben so nicht vorkommen. Und wenn wir solche identifizieren, die es normalerweise im menschlichen Urin so nicht gibt, dann gehen wir dieser Sache nach.
Mitunter allerdings müssen auch mal die Kripo, der Zoll oder Staatsanwaltschaften den entscheidenden Tipp geben, wonach die Wissenschaftler überhaupt suchen sollen.
Wenn wir den Hinweis haben, dass wir uns mit neuen Substanzklassen beschäftigen müssen, dann gehen wir diesen Substanzklassen analytisch wie auch in Kooperation mit Zoll- und Bundeskriminalamt nach. Und hier zeigt es sich, dass neue anabole Wirkstoffe auf dem Markt aufgetaucht sind und diesen Substanzen gehen wir analytisch-chemisch auf den Grund.
Neben der Verabreichung von Substanzen stehen auch zwei Verfahren in der Dopingwelt derzeit auf dem geheimen Siegertreppchen. Das Blutdoping und das sogenannte Gendoping. Sie haben gemeinsam, dass sie entweder von körpereigenen Substanzen nicht zu unterscheiden sind oder den Körper anregen, mehr leistungssteigernde Stoffe wie das Protein EPO zu produzieren. Der Renner bei Dopingsündern ist vor allem die Verabreichung von Fremd- oder Eigenblut. Blutdoping steht seit 1988 auf der Liste der verbotenen Methoden des Internationalen Olympischen Komitees sowie der World Anti-Doping Agency WADA. Hierdurch wird die Anzahl an roten Blutkörperchen um bis zu 10% und mehr erhöht. Da nun auch mehr Hämoglobin, ein Eiweißstoff, welches den Sauerstoff transportiert, vorhanden ist, wird dadurch auch die Sauerstoffaufnahme und die Leistung um bis zu 15% verbessert. Für den Nachweis arbeiten die Dopingdetektive mit einem sogenannten Durchflusszytometer, das die Anzahl der Blutzellen messen und Fremde von körpereigenen unterscheiden kann. Das Problem? Meistens werden gar keine Blutproben gezogen, sondern nur Urinproben.
Einige Substanzen können wir in Urin gar nicht finden. Dazu bräuchten wir Blutproben und umgekehrt. Gewisse Substanzen können Sie in Blutproben wesentlich schlechter detektieren als in Urinproben. Es hängt also vom Zeitpunkt der Kontrolle ab, von der Art der Matrix, ob es eine Blut- oder eine Urinkontrolle ist und natürlich auch von den Mengen, die es noch in dieser Probe zu finden gilt.
Noch schwerer ist es, Eigenblutdoping nachzuweisen. Es sei denn, der Sportler wird mit einer Blutkonserve ertappt. Allerdings können im Blut befindliche Spuren des oft als Stabilisator verwendeten Ethylenglykols Hinweise auf Eigenblutdoping geben. Auch kann der Anteil der roten Blutkörperchen im Blut bestimmt werden. Die Messung wird aber bisher nicht als konkreter Nachweis für Doping anerkannt. Aber eine noch größere Gefahr sehen die Wissenschaftler im sogenannten Gendoping. In Zukunft könnten die Zellen der Sportler auf mehr Leistung programmiert werden. Ein Verfahren, in dem zusätzliche Gene mithilfe komplizierter Techniken in Körperzellen eingeschleust werden. Der Sportler würde dann, da er ja keine künstlichen Substanzen eingenommen hat, noch nicht einmal als gedopt gelten. Sportler aus dem Genlabor. Noch glücklicherweise Zukunftsmusik, sagen die Dopingdetektive. Aber sie rechnen damit, dass irgendwann auch gengedopte Sportler an den Start gehen.
Dopingtests. Das war ein Beitrag von Peter Kolakowski.
Sun, my baby, I will get you in the sun. You'll be mine, you betcha. Oh, just let me get you. I will hypnotize your heart. I'm
not used to using force, but I will make an exception, 'cause I know that you love me, but can't figure it out. Yeah, 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 I work my magic. Well, I'll be in love when you hear my fingers snap. Yeah, 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 you make me feel like.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Zahl der Masernerkrankungen in Europa ist in den vergangenen 2 Jahren immens gestiegen, teilte die Weltgesundheitsorganisation am Montag in Kopenhagen mit. Im ersten Halbjahr 2018 haben sich mehr als 41.000 Kinder und Erwachsene mit Masern infiziert. Mindestens 37 Todesfälle wurden erfasst. Im vorhergegangenen Jahr 2017 waren insgesamt in Europa um 24.000 Menschen erkrankt. 2016 waren es etwa 5.300. In diesem Jahr sind mehr als die Hälfte der Masernerkrankungen in der Ukraine aufgetreten. Aber auch in Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, Russland und Serbien habe es immerhin mehr als jeweils 1.000 Ansteckungen gegeben, heißt es in dem Bericht. In Deutschland erkrankten dagegen nach Informationen des Robert-Koch-Instituts im ersten Halbjahr unter 400 Menschen an Masern, deutlich weniger als im Vergleichszeitraum 2017. Da waren es noch knapp 800. Sein Name ist Programm. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat in dieser Woche den Satelliten Aeolus ins All geschickt, der die Winde in der Erdatmosphäre messen soll. Benannt ist der Satellit nach dem griechischen Windgott. Ziel der Aeolus-Mission ist es, anhand der genauen Vermessung der Winde bessere Wettervorhersagen erstellen zu können. Insbesondere über tropische Winde gibt es sehr wenig Daten, weil dort kaum wissenschaftliche Beobachtungen stattfinden. Aeolus kann Daten auf der ganzen Erde sammeln, auch in abgelegenen Regionen, in denen es keine Wetterstationen gibt. Feuerquallenplage in der Ostsee. In der vergangenen Woche trieben zahlreiche Feuerquallen in der Lübecker Bucht. Als Grund für das derzeitige Massenaufkommen der Tiere gilt der hohe Nährstoffeintrag im Wasser. Denn er fördert das Planktonwachstum und damit auch die Vermehrung der Quallen, sagen Wissenschaftler. Auch die Erwärmung der Ostsee infolge des Klimawandels begünstigt ihrer Meinung nach die Quallenvermehrung. Wer beim Baden mit Feuerquallen in Kontakt kommt, sollte die Haut mit Essigwasser, notfalls auch mit Meerwasser abspülen, raten Fachleute. Um die Nesselfäden zu entfernen, hilft es, diese mit feinem Sand oder Rasierschaum zu bedecken. Dann lassen sich die Fäden abschaben, zum Beispiel mit einer Kreditkarte. Nun gibt es einen Beweis. Über Hinweise auf gefrorenes Wasser auf dem Mond haben Wissenschaftler seit Jahren berichtet. Für diese Beobachtungen seien aber immer auch andere Erklärungen wie ungewöhnliche Lichtreflexe in Frage gekommen. Jetzt gäbe es aber einen definitiven Beweis für die Existenz von gefrorenem Wasser auf der Mondoberfläche, die auch von einem Mondforschungsinstrument der NASA bestätigt wurde, sagten die Forscher. Um wie viel Eis es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar. Die Instrumente hätten das gefrorene Wasser bisher nur auf wenigen Millimetern der Mondoberfläche nachweisen können.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Maja Fadiva. Die CD heißt Chamäleon. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.